Ja, ich freue mich, bei euch wieder zu sein, euch wieder zu sehen, mit euch Gemeinschaft zu haben, mit unserem wunderbaren Gott. Und ich möchte auch ganz herzlich begrüßen unsere Gäste heute Morgen. Seid herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Seien Sie gesegnet. Ja, die Predigt heute, die könnte man betiteln, der eigenständige Petrus. Das heißt, heute Morgen werden wir ein Auge auf den Apostel Petrus werfen. Denn dieser Petrus steht stellvertretend für viele Menschen. Für viele, hört man mich gut? Ja, geht so? Vielleicht ganz ein bisschen zu mir hin. Ist besser jetzt? Ja. Dieser Petrus steht stellvertretend für viele Menschen, auch für viele Christen. Und vielleicht im Besonderen für Menschen, die etwas bewegen oder die etwas bewegen wollen. Ich glaube, viele von uns können uns in Petrus wiederfinden, ob es uns bewusst ist oder nicht. Aber ich glaube, viele von uns haben viele Gemeinsamkeiten mit Petrus. Und unser Predigttext steht im Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass er Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr! Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, ein der Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass er der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Lieber Herr, wir danken dir. Denn das ist unser Wunsch, wenn wir in dein Wort hineinschauen, wenn wir dein Wort hören oder lesen, dass wir uns so lebendig wie möglich vorstellen und hineingenommen werden, was du getan hast, was du gesagt hast, wie es mit dir war, Herr, damit unser Herz berührt wird, damit deine Worte nicht verhallen, sondern dass deine Worte in uns verbleiben und Wurzel schlagen. Dass deine Worte Gewicht bekommen in unserem Leben, in unserem Herzen. Und so bitte ich dich, Herr, lasse du das, was wichtig ist für jeden von uns heute Morgen, lasse du das ganz lebendig werden. Lasse du ein Licht drauf leuchten, auf das, was du zu jedem von uns heute Morgen sagen möchtest. Denn sicherlich gibt es verschiedene Dinge, die du bei uns ansprechen möchtest. Möge dein Wille geschehe, Herr. Möge das verbleiben im Gedächtnis, was du uns heute sagen möchtest. Danke, dass du hier bist. Amen. Nach dem Abschluss des 20. Kapitels gab es offensichtlich noch etwas sehr Wichtiges, was der Apostel dem schon Gesagten hinzufügen wollte. Er möchte mit seinem Bericht nicht nur auffordern und ermutigen zu glauben, sondern auch aufzeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und sein Jünger zu sein. Und niemand bietet sich als Beispiel besser als Petrus an. Warum ist das so? Weil Petrus, das ist ein hartes Wort, aber weil Petrus ein Gescheiterter war. Wenn wir zurückdenken, Jesus war von den Toten auferstanden und begegnete diesen verängstigten Jüngern, die sich verbarrikadiert haben hinter verschlossenen Türen. Jesus trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Er zeigte ihnen seine durchbohrte Hände und seine Seite. Und es steht im Johannes 20:20, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Nach dieser beeindruckenden Begegnung verließ Petrus die Stadt. Er ging zurück, 150 Kilometer weiter nördlich, an diese See, See Genezareth, zurück in seine Heimat und in sein altes Leben. Er ging zurück zum Fischen. Im Vers 3 steht, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Als Petrus sagte, ich gehe fischen, meinte er, dass er zurück in seinen Beruf ging. Denn so wie du Altenpflegerin, Mechaniker oder Arzthelferin bist, so war Petrus eben Fischer. In diesem kleinen Satz steckt viel Bedeutung. Er hatte Jesus nicht verstanden, als er ihnen kurz zuvor in Jerusalem gesagt hatte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Petrus war vielleicht enttäuscht, vielleicht unentschlossen. Er sah die Zukunft nicht klar und fing an, mit seiner Vergangenheit zu liebäugeln. Nicht nur, dass sie vor der Kreuzigung nicht verstanden haben, dass er sterben muss, dass er leiden muss, damit er wirklich für unsere Sünden den Preis zahlt. Damals haben sie ihn nicht verstanden. Und jetzt, Petrus ging einfach fischen. Hast du auch schon einmal wie Petrus versagt? Du bist nicht bei der Bewältigung einer Aufgabe gescheitert vielleicht, sondern hast in der Jüngerschaft oder in der Nachfolge versagt, vielleicht auch krass versagt. Erst hast du Jesus öffentlich ein Versprechen gemacht, ihn dann aber doch vielleicht fallen lassen. Wie kann Simon Petrus jemals nützlich im Reich Gottes sein, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hatte? Also dachte sich Petrus, ich gehe fischen. Was mit meiner Nachfolge, was mit meiner Berufung vielleicht ist, ich bin mir vielleicht gar nicht mehr so sicher. Was hat denn nochmal Jesus gesagt? Beim Fischen kenne ich mich wenigstens aus, hatte sich vielleicht Petrus gedacht. Der See war überschaubar. Er wusste, wie jeder erfahrene Fischer, wo er die Fische finden würde. Man fühlt sich vertraut in dem, was man kann, in dem, was man kennt. Er war gescheitert in der Nachfolge, mindestens an einer ganz entscheidenden Stelle, als er Jesus in der schwersten Zeit seines irdischen Wirkens und befand sich jetzt auf dem Weg zurück in die Vergangenheit. Das erinnert alles ein wenig an Jona. Auch er hatte einen Auftrag, der klar umrissen war, aber er suchte seinen eigenen Weg. Auf welchem See, in welchem Boot sitzt du gerade? Welchen Lebensformen deiner Vergangenheit trauerst du vielleicht nach? Läufst du weg vor Gott? Wovor fliehst du vielleicht gerade? Jetzt erteilt Jesus dem Petrus eine erinnerungswürdige Lektion. Jesus verhinderte, dass Simon, Petrus und die Jünger nur einen einzigen Fisch fingen. Der Plan Gottes mit dem Leben des Petrus war nicht, dass er zurück auf den See gehen und seine alte Arbeit aufnehmen sollte. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Jesus ließ nicht zu, dass Simon, Petrus und die anderen nur einen Fisch fingen, weil Gott Größeres mit ihnen vorhatte. Er wollte ihnen was zeigen. Das ist Gnade. Das ist Gnade, die verhindert. Wieso? Petrus brauchte doch die Fische, um zu überleben. Es ist Gnade, weil Gott in seiner Güte den davonlaufenden Petrus wieder auf die richtige Spur bringen wollte. Ja, im gewissen Sinne lief Petrus davon. Er versuchte sein altes Leben wieder zu leben. Und Jesus sagte, nein, nein, mein lieber Petrus, du willst wieder Fische fangen, du wirst nur so viele Fische fangen, wie ich es zulasse. Und das sind zunächst mal gar keine. Die Lektion für Petrus und für uns alle ist, unsere eigenen Pläne stoßen immer an Grenzen und die liegen genau dort, wo Gott sie zieht. Deine Flucht aus der Nachfolge Jesu wird dir hoffentlich auch nicht gelingen, weil er dich liebt. Du wirst scheitern, vielleicht, aber oft, und du wirst auch nichts fangen. Du wirst nicht zufriedener in dem Boot auf dem See. Du wirst nicht zur Ruhe kommen, wenn du aufhörst, Jesus zu folgen. Im Gegenteil, ohne ihn könnte sein, dass du im Boot und im Sturm sogar umkommst. Jesus hatte eben einen anderen Plan. Er sagte mit anderen Worten, auf mein Wort hin, Petrus, wirst du nichts fangen. Und auf mein Wort hin wirst du so viel fangen, wie du zuvor niemals zu träumen wagtest. Wie viele Fische fing er letztlich? Nochmal der Vers. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus war am Ufer und hatte dort ein Feuer gemacht. Zunächst erkannten die Jünger ihn nicht. Etwas fällt hier auf. Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Petrus zog das Netz an Land und Jesus forderte die Jünger auf, kommt zum Frühstück. Aber welchen Fisch bot der Herr ihnen zum Frühstück an? Denn sie waren gerade dabei, diese Fische mitzubringen. Dem Fisch, der zuvor schon auf dem Feuer gelegen hat, als die Jünger noch auf dem See waren. Sie aßen also nicht den Fisch, den sie in ihrer Aktion im Morgengrauen gefangen haben, sondern sie stärkten sich an dem Fisch, den ihr Herr zuvor für sie bereitet hatte. Der Fisch, den sie zum Frühstück aßen, hatte nichts mit den Fischen zu tun, die Petrus und seine Kollegen gefangen hatten. Was sagt uns das? Es geht immer wieder um die Versorgung, um die Leitung und um die volle Kontrolle unseres Herrn. Wir können ihm nichts wirklich geben. Wenn wir das tun können, das ist seine Gnade. Wenn er uns die Hände voll macht, dass wir ihm etwas geben können oder in seinem Namen etwas geben können, das ist nur Gnade was seine Freude, die er uns schenkt. Obwohl Jesus sagt, bringt deinen Fisch, hat er bereits schon den Fisch, den du essen sollst, gebraten. Unsere Aktionen und Taten für Jesus sollen nicht umsonst sein. Wir sind aufgefordert, zu fischen und zu arbeiten. Wir sollen auch den gefangenen Fisch zu Jesus bringen, aber gesättigt werden wir nicht hauptsächlich durch das Werk unserer Hände, sondern durch die Nahrung, die der auferstandene Jesus bereits am Ufer für uns vorbereitet hatte. Das heißt auch, dass es sein kann, dass du nichts bringst, und dennoch ist die Nahrung des Heilands für dich da, auch wenn du nichts in der Hand hast. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen innerlich stehst. Hast du dich auch vielleicht etwas von deinem Herrn entfernt, so dass es vielleicht seine Worte nur noch so vage im Hinterkopf zu hören sind, gar nicht mehr so klar, dass du auch gar nicht mehr so wirklich weißt, was er eigentlich zu dir eines Tages gesagt hat, als er zu dir klar gesprochen hat und dich berufen hat in seine Nachfolge, in seine Liebe, wo er dich berufen hat, vielleicht, komm und geh den Weg mit mir, denn das ist dein Platz, das ist das Höchste in deinem Leben, dass du mit mir an der Hand den Weg gehst. Jesus lässt dich nicht los. Wegzulaufen nach Galiläa zum See ist keine Antwort. Für Petrus nicht und für uns auch nicht. Zurückgehen in dein altes Leben bringt dich auch nicht weiter. Auch im Selbstmitleid zu verfallen bringt gar nichts. Ist es nicht ermutigend zu sehen, dass Jesus auf jeden Schritt des Petrus Acht gibt? Damit er wieder auf die Spur gebracht wurde, musste er durch Gott erniedrigt werden. Er musste an den Punkt gelangen, an dem er feststellte, ohne Christus fange ich gar nichts. Gar kein Fisch. Petrus konnte nicht einmal einen Fisch fangen, obwohl das sein eigentlicher Beruf war. Das heißt nicht, dass wenn er jetzt noch einen Tag und noch eine Woche gefischt hätte, immer dasselbe gewesen wäre, ja. Das hat Jesus als wirklich Beispiel statuiert. Da wollte er dieses Ereignis total einprägen lassen in das Gedächtnis, in die Herzen der Jünger. Er konnte nicht einmal das für ihn Selbstverständlichste tun, ohne die Hilfe und die Kraft des souveränen Jesus Christus. Seht ihr, Lieben, wenn wir in unserem Leben scheitern oder Frustrierendes erleben, sollten wir viel lieber nach oben schauen und fragen, Jesus, was bedeutet das für mein Leben? Was möchtest du mir dadurch zeigen, mich dadurch lehren? Denn hinter diesem und jenem Scheitern könnte kein anderer als Jesus stecken. Ich kann mich auch daran erinnern, einmal, ich weiß gar nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, diese Geschichte, aus meinem persönlichen Leben, vor vielen Jahren fuhr ich ein Audi 100 in Rumänien. Ich bin damit nach Rumänien gefahren und ein Freund aus der Gemeinde bat mich, George, könntest du mich mitfahren? Ich muss meine Krankenmeldung eben von meinem Arbeitgeber, das war 60 Kilometer entfernt, er hatte kein Auto. Und ich habe gesagt, ja klar, das machen wir. Wir fuhren dahin. Und auf dem Weg zurück fragte er mich nach dem Auto. Er sagte, Mensch, das fühlt sich so gut an in diesem Auto. Ne? Ist so stabil, so, ne? So toll. Das macht schon einen Unterschied, sagte er, zu einem rumänischen Auto. Und ich habe zu ihm gesagt, und ich sage euch, ich habe keinen Stolz im Herzen empfunden. Ich habe gedacht, ja, das macht wirklich einen großen Unterschied. Das ist schon viel stabiler, die Bremsen sind viel zuverlässiger. Du hast ein anderes Gefühl einfach da drin. Ne? Du fühlst dich sicherer. Und dann, überlegt mal, ohne Stolz habe ich das gesagt. Denn darauf habe ich geachtet. Und ich wusste, denn Gott hat mich auch vielleicht vom Tod gerettet mit diesem Auto. Denn ein eingeschlafener LKW-Fahrer hat mich beinahe weggefegt von der Straße bei hoher Geschwindigkeit. Und fuhren wir weiter. Auf einmal trampelt ein Polizist, der hält an, ich halte an, der steigt ein auf die Rücksitzbank. Dann fahren wir weiter, ein paar Kilometer weiter, in dem nächsten Dorf. Auf einmal, auf der Mitte der Spur, fahren wir durch diese Ortschaft und vor mir war ein ewig alter Moskwitsch. Das war ein ewig altes russisches Auto. Und das war so verstaubt, dass man kaum die Farbe erkennen konnte. Und dementsprechend, die Bremsleuchten hinten waren total verstaubt. Und auf einmal sehe ich, dass dieses Auto viel langsamer fährt. Und bevor ich überhaupt realisiert habe, ich habe gebremst und dann habe ich gemerkt, du musst eine Vollbremsung machen, habe ich Vollbremsung gemacht und es war ein bisschen Sand auf der Straße, so dass ich wirklich die letzten Zentimeter gerutscht bin auf diesem Sand und bumm, gegen seine Stoßstange. Ich war schockiert. Ich dachte, wie kann das sein? Ich habe gar keine Leuchtbremse gesehen. Ich steige aus, überlegt euch mal, mit dem Polizisten hinter mir. Und ich dachte, was ist hier los? Und da habe ich realisiert, dass seine Bremsleuchten so verstaubt waren, dass ich nichts sehen konnte. Ich konnte nicht sehen, dass ihr bremst überhaupt. Und dann zum Glück war bei ihm nichts. Bei mir musste Scheinwerfer ausgetauscht werden und noch was. Und dann bin ich dann nach Hause gefahren. Und sobald ich in die Wohnung hineinkam, habe ich mich hingesetzt, alleine, ganz alleine, ich wollte niemand sprechen, zuerst wollte ich den Herrn fragen, Herr, was war das? Und da hat wirklich der Herr ganz klar zu mir gesprochen, im Geist. Du hast Minuten davor davon gesprochen, wie sicher man in so einem Audi ist. Und ich habe gedacht, ja. Den Herrn hat das gestört. Ihr Lieben, das hat ihn gestört, obwohl ich keinen Stolz dabei hatte. Irgendwie, vielleicht war nicht richtig für den jungen Mann, mit dem ich mich unterhalten habe. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich gedacht, so wie Petrus, er war Fischer und hat keinen Fisch gefangen. Und ich fuhr ein Audi 100. Und der konnte nicht mal so eine Bremse, so eine Aufprall vermeiden. Da habe ich gesehen, und bei 50, bei 60 km/h, ja, wie angewiesen wir letztendlich auf Jesus und auf seine Gnade sind. Ab Vers 15 fragt Jesus den Petrus dreimal, ob er ihn lieben würde und gibt ihm den Auftrag, seine Schafe und Lämmer zu weiden. Petrus liebte ohne Zweifel seinen Herrn, doch bevor der Sohn Gottes gekreuzigt wurde, hatte er ihm versichert, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Das steht in Matthäus 26, 33. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Doch als Jesus in der Nacht verhört und schließlich zum Tode verurteilt wurde, verleugnete Petrus seinen Meister doch. Dreimal. Dieser Makel haftete ihm an. Vielleicht war es dieses Ereignis, das ihn dazu brachte, zurück nach Galiläa zu gehen. Vielleicht war er erstmal eingebrochen, enttäuscht, entmutigt. Er ging wieder fischen und wollte seinen alten Beruf ausüben, obwohl der Auferstandene ihm und den Jüngern den klaren Auftrag gegeben hatten, seine Mission fortzusetzen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber Petrus ging seinen eigenen Weg. Seine Liebe schwächelte irgendwo. Aber der Sohn Gottes stellte die geschwächte Liebe von Simon zu ihm wieder her. Und das ist so schön. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Und das haben liebe Geschwister auch erlebt, die davon gesprochen haben. Das ist so berührend. Er stellt die geschwächte Liebe, unsere geschwächelte Liebe, wieder her. Jesus ging seinem Jünger nach, kam zum See und sorgte dafür, dass Petrus nichts fing. Er machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen saß der Herr am Ufer, machte ein Feuer und bereitete für die Jünger ein Frühstück. Wie oft hast du schon auf dem See geangelt, obwohl du eigentlich ganz woanders sein solltest? Wie oft hast du Zurechtweisung am Ufer erwartet? stattdessen aber ein Frühstück von Jesus bekommen. Johannes macht sehr deutlich, dass diese Wiederherstellung von der Liebe von Jesus initiiert wurde. Er war der gute Hirte, der das verlorene Schaf suchte und auch fand. Jesus, der durch die Gehorsamsverweigerung des Petrus hätte beleidigt sein können, suchte aktiv die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Petrus und ihm. Ich befürchte, dass wir Christen manchmal, ähnlich wie Petrus, in unserer Liebe zu Jesus erkalten und nun, so wie er, auf dem See treiben. Wir haben Angst und fühlen Scham, zurück an den Ufer zu gehen, weil wir Scham verspüren und weil wir vielleicht Vorwürfe erwarten. Und wir verdrängen das, dass wir eigentlich an den Ufer, wo Jesus ist, gehen sollten. Aber Jesus sitzt am Ufer mit einem Frühstück. Er geht seinen Schafen nach, er geht auch dir nach. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Liebe, steht es in Jeremia 31,3. Diesem unwiderstehlichen Ziehen des Meisters konnte sich auch Petrus nicht widersetzen. Als er ihn erkannte, sprang er in das Wasser. In seinem Leben und in der Nachfolge hatte er versagt, aber er war schnell dabei, als er Versöhnung spürte. Darum sollten wir ehrlich bei uns selber schauen und wo nötig ist, Buße tun und umkehren. Jesus wartet am Ufer liebevoll auf uns. Was ist Christsein? Nur zu sagen, ich glaube an Jesus, ist das Christsein? Natürlich nicht. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Nach dem Frühstück stellte Jesus dem Petrus dreimal eine Frage. Vers 15, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Jesus nennt ihn bei seinem alten Namen, denn er verhält sich wie der Fischer Simon, der Sohn des Jona. Liebst du mich mehr als diese? Es mag sein, dass er damit einen Vergleich zu den Jüngern zog, die dabei waren. Vielleicht bezog sich die Frage aber auch auf die Netze, auf die Boote, das Wasser und die Fische. Simon, was hat Priorität in deinem Leben? Die Fischereiutensilien waren ja nicht böse oder schlecht, aber sie repräsentieren nicht den Ort, an dem Petrus, an den Jesus Petrus haben wollte. Jesus fragt, Simon, liebst du mich mehr als deinen alten Lebensstil? Liebst du mich mehr als deine eigene Erfüllung? Liebst du mich mehr als dein eigenes Verlangen und deine eigene Freude? Es ist einfach, zum Fischen zurückzugehen, aber es ist schwerer, das Königreich Gottes zu predigen oder das Königreich Gottes zu bezeugen, denn nicht alle sind Prediger, zu dienen und den Platz, den Jesus für uns vorgesehen hat, einzunehmen. Diesem Puzzleteil zu sein, zu erkennen, wer bin ich, was ist mein Teil, wo gehöre ich hin? Es wird dich am Ende dein Leben kosten. Liebst du mich wirklich mehr als alles andere hier um dich herum? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, wenn das so ist, dann fange keine Fische, sondern weide meine Lämmer. Du bist kein Fischer mehr, sondern ein Hirte. Und du sollst nicht physische Lämmer weiden und Bauer werden, sondern geistliche Lämmer auf die Aue führen, auf die Auen führen. Habe Acht auf deine Prioritäten. Jesus drückt aus, dass Petrus, wenn er ihn wirklich lieb hat, sein Herz, seine ganze Kraft und alle seine Energie für das einsetzen wird, was dem Sohn Gottes selbst am Herzen liegt. In Vers 16, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Hüte meine Schafe. Kümmere dich um meine Kinder und nicht um deine Fische. Und ein drittes Mal fragt er ihn im Vers 17, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Warum fragt Jesus bloß dreimal in etwa dieselbe Frage? Petrus hatte ihn dreimal verleugnet. Als Jesus ihm zum dritten Mal diese Frage stellte, war Petrus irritiert. So als wenn ihm wieder in den Sinn kam, wie er seinen Herr dreimal verleugnet hatte. Denn er hat Jesus dreimal verleugnet. Es ist, als ob Jesus sagte, erinnerst du dich, Petrus, dass du mich dreimal öffentlich verleugnet hast? Nun frage ich dich dreimal in aller Öffentlichkeit, ob du mich liebst. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Ob du Jesus wirklich lieb hast, zeigt sich nicht nur an deinen Emotionen, nicht nur an deinen spirituellen Gefühlen, nicht nur an deinem Bibelwissen vielleicht oder Wissen über Jesus. Zeigt sich nicht nur an deine Gefühle, die du hast, wenn du Lobpreislieder singst. Deine Liebe zu Jesus zeigt sich an den Prioritäten in deinem Leben. Sind sie geistlich oder physisch? Sind sie himmlisch oder irdisch? Gehst du nur zum Fischen oder weidest du geistliche Schafe? Wahre Jüngerschaft zeichnet sich durch Liebe und Gehorsam aus. Tatsächlich lässt sich die Beziehung zu Jesus vertiefen. Nicht nur, dass sie sich vertiefen lässt, sondern das ist eine heilige Aufgabe für uns, dass sie vertieft wird. Und in unserem Text erwähnt Jesus zwei Schlüsselelemente. Liebe und Gehorsam. Wenn alle Predigten, die wir hören, wenn alle Bücher, die wir lesen, wenn das ganze Bibellesen nicht zu einer Intensivierung und Vertiefung dieser zwei Schlüsselelemente, Liebe und Gehorsam, führen, dann haben wir, und das ist wirklich eine krasse Wahrheit, dann haben wir enorm viel Zeit in unserem Leben vergeudet. Dann sind wir wie Gefäße Gottes, die viele Löcher haben. Dann kann der Herr uns weniger, vielleicht deutlich weniger gebrauchen, als er sich gewünscht hätte. Er möchte uns hineinpassen und wir ziehen, ne, nach rechts, nach links, sodass das nicht, ne, dass es ewig dauert, bis wir da reinkommen. Und die Nachfolge hat meistens einen Preis. Jesus deutet in den folgenden Versen, wie Petrus aufgrund seiner Nachfolge sterben würde. Hier in Deutschland ist vielleicht momentan noch nicht so relevant, aber schauen wir mal im Mittleren Osten, was passiert. Die Christen, die da wirklich zurzeit sterben dafür. Wie lange wird es noch dauern, bis wir auch hier ganz konkret mit dem, was Jesus zu Petrus gesagt hat, bist du bereit, auch zu sterben, auch dein Leben für Jesus zu geben? Ihr Lieben, also für mich fühlt sich das immer konkreter an. Petrus wurde damals vor die Situation gestellt, Jesus zu bekennen. Ich glaube, es dauert nicht mehr so ewig lange, bis wir in dieselbe Situation kommen. Und da werden wir das, was Petrus erlebt hat, auch erleben. Und möge der Herr Gnade geben, dass wir davon gelernt haben. Wir haben, wenn der Zeitpunkt kommen sollte, dann haben wir mindestens 30 Predigten über Petrus gehört. 30 mal halbe Stunde über Petrus gehört. So, wir haben Zeit genug gehabt, für uns eine Entscheidung zu treffen, uns zu stärken, die Liebe so groß werden zu lassen, den Glauben so groß werden zu lassen, dass wir dann lächeln und sagen können, ach Herr, ich habe so eine Angst, aber ich werde dich nicht verleugnen. Und so steht auch für uns heute dieselbe ernst gemeinte Aufforderung Jesu. Folge mir nach. Folge mir, was immer es auch kosten mag. Folge mir, auch wenn es Verzicht bedeutet. Folge mir, auch wenn du dein Boot hinter dir lässt. Folge mir, auch wenn es schließlich dein Leben kosten wird. Wenn einer mir nachfolgen will, hinter mir her, verleugne er sich, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele oder an seinem Leben? Bin ich, bist du bereit für ihn und seine Herzensanliegen, für deine Geschwister, für deine Gemeinde, für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, Schwierigkeiten und Anfechtungen zu ertragen, auch mal Risiken einzugehen, mit weniger Geld vielleicht und mit weniger Bequemlichkeiten auszukommen, deine Sünden vielleicht beherzter zu bekämpfen? Bist du bereit, dich ganz aufrichtig zu fragen, ob Jesus deine höchste Priorität ist in deinem Leben? Ihr Lieben, Jesus fragt mich und fragt dich heute Morgen. Liebst du mich? Möge die Antwort von Herzen positiv sein und ernst gemeint sein. Amen.